Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, herzlich willkommen hier zur Mittagszeit auf der Leseinsel der jungen Verlage im Namen des Satyr Verlags zu einer Duolesung von zwei Autoren des Satyr Verlags, von denen einer in Personalunion der Verleger ist, dem gerade die Aufgabe zufällt, den anderen Autor mit vorzustellen. Er ist der Autor, der, ich glaube, die meisten Seiten im Satyr Verlag inzwischen gefüllt hat, denn er hat drei Romane und eine Kurzgeschichtensammlung geschrieben, eine Kurzgeschichtensammlung mit Kurzgeschichten, Short Stories und seinen besten Poetry Slam Texten, aber heute geht es vor allem auch um den dritten Teil seiner Romantrilogie, die er geschrieben hatte, die im Heavy-Metal-Kosmos spielt, über eine Gruppe Heavy-Metal-Fans in den Mid-20ern, die mit dem Ernst des Lebens plötzlich konfrontiert werden. Jungsmusik heißt diese Romantrilogie und so hieß auch der erste Band, gefolgt von Höllenglocken. Und jetzt ganz frisch ist der dritte Band erschienen, Straßenköter, auf den lange Zeit alle gewartet haben. Und so sehen sie aus. So viele sind knapp, ich glaube, 1500 Seiten oder 1000 Seiten, die Michael Göhre bei Satyr inzwischen gefüllt hat, die man alle lesen kann. Er wird sie jetzt nicht komplett vorlesen, aber wird einige neue Texte zum Thema Heavy Metal und Poetry Slam vorstellen. Begrüße mit einem ganz großen und vor allem richtig Heavy Metal und Poetry Slam würdigen Applaus Michael Göhre!
Hallo. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt großartig nichts aus dem Roman lesen, weil ich das immer ein bisschen lame finde. Jungsmusik heißt auch eine Kolumne von mir in einem Metal-Magazin namens Legacy. Und ich versuche da so ein bisschen über Heavy Metal aufzuklären, weil es gibt immer noch sehr, sehr viele Vorurteile über Metal. Also für die meisten Leute ist das immer noch so eine Musik, die entsteht, wenn man sehr, sehr wütenden Russen in den Einkaufswagen setzt und dann in einen Industrieventilator schubst. Und wir sind alle total böse, hassen uns durch die Innenstädte, beten Satan an und tragen schwarz, bis jemand was richtig Dunkles erfindet. Und das stimmt ja auch alles. Aber es gibt halt sehr verschiedene. Und es gibt so ein paar, die meinen das dann richtig ernst und richtig böse. Die hören dann Black Metal. Die geben sich dann auch lustige Kampfnamen und schminken sich im Gesicht schwarz und weiß, bis sie aussehen wie eine Mischung aus einem lebenden Leichnam und Panda-Bären auf Ketamin. Und ich habe mich gefragt, wie macht man das eigentlich, den ganzen Tag so böse zu sein, weil das ist ja auch energieintensiv und deswegen gibt's das Tagebuch eines Black-Metal-Fans und das ist der aktuelle Teil und ich weiß nicht, wie ist das, habt ihr Freunde? Ihr geht auf Buchmessen, also eher wahrscheinlich nicht. Wenn man Freunde hat, macht man manchmal was mit denen zusammen, das kann tierisch in die Hose gehen und deswegen heißt dieser Teil Black-Metal ist Brettspiel. Aufwachen, Anlage an. Hör aber kein Black Metal mehr, zumindest nicht morgens. Der Gehirndoktor Onkel hat gesagt, ich soll's lieber mit klassischer Musik probieren, das wäre besser für meine Nerven. Also höre ich klassische Musik. Black Sabbath, Judas Priest, Slayer. Was alte Leute halt so hören. Ist ganz entspannt, manchmal musiziere ich selbst dazu, mit meiner Bohrmaschine. Mama sagt, ich wäre schon viel verträglicher in letzter Zeit. Finde ich gut, wenn Mama das gut findet. Hab trotzdem erstmal Satan ihren Lieblingswellensittich geopfert. Man muss schließlich seinen Standpunkt klar machen. Aber sie hat recht, ich werde langsam untrue. Hab jetzt sogar Freunde. Setz mich an den Laptop, logge mich bei World of Total Nuclear Warcraft ein und begrüße meine Freunde mit einem fröhlichen "Ich töte euch alle!" Mama steht da manchmal hinter mir und schüttelt den Kopf. Ich soll mir doch mal Freunde in der realen Welt suchen, sagt sie dann, und ich erkläre ihr, dass die reale Welt voll nicht Metal ist. Vielleicht lernst du ja sogar ein nettes Mädchen kennen, sagt sie, und ich sag ihr, nee, ist klar. Und alle 666 Sekunden verliebt sich ein Single bei Parship. Rechnet mal nach. Und Mutter sagt, ich soll nicht so frech sein, denn sie wüsste sehr genau, wie ihr Lieblingswellensittich abgeblieben wäre. Und wenn ich nicht bald vom Computer wegkäme, würde sie mir Gartenarrest verpassen. Also Gartenarrest ist wie Stubenarrest, nur 2.0, also kein WLAN. Das ist total fies. Also mache ich den Computer aus und rufe meine Zweckgemeinschaft an, ob sie Lust haben, mit mir Offline-Sims zu spielen und so zu tun, als wären wir soziale Wesen. Die anderen haben auch motzende Mütter, also machen wir das. Klar, mit Ende 20 können wir auch einfach mal zu Hause ausziehen, aber versuch mal als normaler Mensch eine Wohnung zu finden. Da hast du eine Besichtigung nach der anderen und kriegst eine Absage nach der anderen, nur weil du es wagst, erstmal die Schallisolierung zu testen, indem du die mitgebrachte 1500-Watt-Anlage aufdrehst. Oder weil du fragst, ob man eventuell die Fenster zumauern und einen Blutabfluss im Boden verlegen könnte. und versuche mal eine einsam im Wald gelegene Blockhütte mit WLAN und Stromanschluss in Bochum zu finden. Keine Chance. Treff mich also auf dem Spieleabend mit den anderen, mit Slaughterbutcher, Virgin Violator, Noctus, Schlachthausfotze, Bizarre Topic Hellchild und Jürgen. Jürgen hört zwar kein Black Metal, aber er ist bei der Jungen Union, er hat also auch keine Freunde und kann Menschen nicht leiden. Ich finde den auch gut. Außen hört er Schlager, was für einen gesunden Selbsthass spricht und ihn für unsere Runde qualifiziert. Zudem ist er der einzige von uns, der Gesellschaftsspiele hat. All seine Spiele sind auch original verpackt. Er ist, wie gesagt, bei der Jungen Union. Fürs Erste entscheiden wir uns für Mensch, ärger dich nicht. Ändern den Namen allerdings in Doch, ärger die Sau. Und variieren die Regeln dahingehend, dass man Spielfiguren nicht schlägt, sondern ermordet. Zunächst zanken wir uns eine halbe Stunde, wer mit den schwarzen Figuren spielen darf. Schlachthausfotze verspricht uns, ihre Brüste detailliert zu beschreiben, bekommt schwarz. Slaughterbutcher sperrt sich darauf in dem Klo ein. Eine Stunde später können wir mit dem Kilomet wieder rauslocken. Sein Korpsband ist um die Augen ganz verlaufen. Ich glaube, er hat geweint. Schlachthausfotze bietet ihm an, mit Edding alle Figuren schwarz anzumalen, was das Spiel nicht gerade einfacher macht. Aber mächtig true. Endlich können wir anfangen. Nach einer Runde sind alle Spielfiguren ermordet und wir einigen uns auf Unentschieden. Als Nächstes schlägt Noctus vor, Schiffe versenken zu spielen, was aber zu siebt ein bisschen schwierig ist, zumal Virgin Violator keinen Bock auf das Spiel hat, weil keine Wikinger-Drachenboote dabei sind. Also lassen wir es uns zwingen, Jürgen spaßeshalber die Flugzeugträger zu essen. Als Nächstes zocken wir die Siedler von Sodom. Das geht so ähnlich wie die Siedler von Catan, nur fängt man mit einem voll aufgebauten Spiel an und versucht dann, seine eigene Bevölkerung auszurotten. Die Regeln sind ein bisschen kompliziert und niemand ist wirklich sauer, als Misanthropic Hellchild eine Mogelaktion beim Warentausch damit zu kaschieren versucht, dass das Spiel fett vollkotzt. Um Mitternacht preisen wir gemeinsam ein bisschen Satan, Knabberkadaver am Stiel und gucken eine Folge Modern Family. Dann packen wir Risiko aus. That's right. Sagen wir es mal so. Ich war auf Konzerten von Slayer, Mayhem und einer sehr seltsamen Truppe namens Seriously. We kill all our fans, we kill them all. Ich habe alle Folgen von Gesichter des Todes, Saw und Berlin Tag und Nacht gesehen. Es gibt keine Kriegsdoku, die ich nicht kenne und ich habe die Scheidung meiner Eltern auf Band mitgeschnitten. Ich dachte, ich weiß, was Hass ist. Aber was in den nächsten Stunden abgeht, übertrifft alles Denken und Beschreibbare nur so viel. Einige der Spielfiguren stecken anschließend Zentimeter tief in der Betonzimmerwand. Jürgen heißt fortan Warlord of Total Annihilation. Schlachthausfotze hat den Teil des Spielplans mit Europa gegessen, bevor ich den Rest angezündet habe. Und Misanthropic Hellchild hat die Würfel rund gelutscht. Als Virgin Violator Südamerika verliert, geht der stehenden Fußes und Wundentbrand durch die Wohnungstür, wohlgemerkt, ohne diese vorzuöffnen. Und generell redet niemand mit niemandem und ich glaube sogar die globale Erwärmung wurde durch unsere Runde gestoppt. Am nächsten Tag höre ich keine klassische Musik und Black Metal auch nur noch so lange, bis ich was wirklich Misanthropisches gefunden habe. Nicht mal mehr Bohrmaschine spielen bereitet mir Vergnügen. Meine Zweckgemeinschaft hat sich aufgelöst und redet nicht mehr miteinander. Ich habe jetzt niemanden mehr. Ich bin völlig allein. Nur wegen Risiko. Tolles Spiel! Vielen Dank, Freunde des gedruckten und gesprochenen Wortes. Und es ist mir ein innerer Ghetto-Blaster, den man anzusagen, der diese Romane von mir auf die Welt losgelassen hat. Er ist ein wunderbarer Mensch und toller Autor. Sein neues Buch heißt Bloß Menschen. Jetzt dürft ihr euch fremdschämen, glaube ich. Das ist das Ziel dieses Buches. Bitte begrüßt mit einem tosenden Applaus Volker Sumann!
Ja. Dankeschön für diesen Applaus. Ich möchte jetzt einen Text aus meinem Buch. Es heißt Bloß Menschen, schöner Schämen für alle. Es sind Kurzgeschichten und Poetry Slam Texte, die sich alle irgendwie so ein bisschen um das Thema Scham und öffentliche Bloßstellungen drehen. Und einen dieser Texte möchte ich jetzt vortragen. Er spielt in einem Zug der Deutschen Bahn. Und ich möchte sehr viel Wert auf die Feststellung legen, dieser Text ist eigentlich nur ein Tatsachenbericht. Ich habe nämlich überhaupt keine Fantasie. Ich schreibe einfach mit. Unerwartetes Bekenntnis eines langweiligen Mannes. Er ist um die 30, groß, blond und schlank, aber nicht attraktiv. Er ist ziemlich groß, recht blond und mehr oder weniger schlank. Er ist ein Mann, wie ich ihn malen würde, wenn man mir die Aufgabe gäbe, einen langweiligen Mann zu malen. Doch ich kann nicht malen und der Mann ist nicht gemalt, sondern er setzt sich in Fulda zu uns an den ICE-Tisch, den ich mir seit Frankfurt mit einer Frau aus Freiburg teile. Er fragt höflich, ob der Platz frei sei, dann setzt er sich und sagt, ich fahre heute das erste Mal mit der Bahn. Ach Gott, wie drollig, denke ich. Aber nervös genug ist der langweilige Mann, jedenfalls er fragt nach einer Steckdose für seinen Laptop, findet sie, kriecht dafür aber komplett unter den Tisch. Dann sagt er etwas Langweiliges. Ich baue hier mal gerade mein kleines Büro auf. Ich glaube, er meint das witzig. Wer das erste Mal Bahn fährt, hält sowas vielleicht für total originell, obwohl auch ein Bahnovize auf den ersten Blick sehen müsste, dass ein ICE-Großraumabteil längst Großraumbüro ist. Originell wäre, einen Drucker aufzubauen. Oder eine mechanische Reiseschreibmaschine, die am Ende der Zeile Pling macht. Da fand ich die Frau aus Freiburg schon origineller, die bis der langweilige Mann kam, Marmeladengläser in Geschenkpapier eingewickelt hat. Dann fragt der Mann die Frau aus Freiburg, sind Sie Lehrerin? Die Frage könnte wir das unvermittelt, aber vielleicht hat der langweilige Mann in Bahnfahren für Einsteiger gelesen, dass Smalltalker-Platz dazugehört und zieht nun die Trumpfkarte Frage nach dem Beruf. Die Frau aus Freiburg sagt, sie sei Musikerzieherin. Er sagt, er sei Journalist. Er schreibe für eine Mainzer Zeitung, habe morgen ein Vorstellungsgespräch bei einer Nachrichtenagentur in Berlin. Bei seiner Mainzer Zeitung kriege er 90 Euro pro Artikel. Das wäre ein ganz gutes Einkommen. Wenn er das täglich bekäme, bekomme er aber nicht. Deshalb jetzt Berlin, wie viel sie so verdiene. Der langweilige Mann macht mich nervös. Er zappelt in seiner Sitzschale rum. Er tippt auf seinem Laptop. Er zerschnipselt eine Fahrkarte. Nichts wirklich Auffälliges und trotzdem quillt bei dem langweiligen Mann die innere Unruhe aus allen Ritzen seiner Existenz. Wenn man eine Aura-Fotografie von ihm machte, sähe man auf dem Bild hinterher einen 5-Jährigen mit abgeklebter Brille, der furchtbar dringend aufs Klo muss. Junge, möchte ich ihm gerne sagen, vergiss das mit der Nachrichtenagentur. Wenn du in deinem Bewerbungsgespräch so bist, wie hier im Zug, kannst du eigentlich schon in Kassel aussteigen. Fahr zurück nach Mainz, Berlin ist nichts für dich. In Göttingen sitzt sich eine junge Mutter mit Kleinkind zu uns. Der langweilige Mann wird zum Glück etwas langweiliger und tippt auf seinem Laptop rum. Ich lese, die junge Mutter liest, ihre Tochter schläft seelenruhig auf ihrer Brust. Irgendwann fragt der langweilige Mann, Entschuldigung, wissen Sie, ob es hier am Tisch auch einen Mülleimer gibt? Die junge Mutter zeigt auf die entsprechende Klappe. Wären Sie so gut gerade? Ja, danke. Gemeinsam schieben sie einen Rucksack von der Mülleimerklappe. Einige Papierschnipsel werden verklappt. Und im Zurücklehnen sagt der langweilige Mann, ich befriedige mich auch gelegentlich selbst. Für einen kurzen Moment hält das Universum den Atem an. Der Moment ist exakt so lang, wie die Schallwellen vom Außen übers Mittelohr zum Innenohr brauchen, vorbei und Trommelfell und Gehörknöchelchen zur Hörschnecke, in der eifrige Stereozile Neurotransmitter ausschütten, die vom Hörnerv zum auditiven Kortex der Großhirnrinde geleitet werden, wo sofort Vergleiche mit bereits bekannten Schallmustern gezogen werden, diverse wortsemantische sowie syntaktische Verarbeitungszentren im Frontal- und Temporalappen sowie Wernicke-Areale hinzugezogen werden. Irgendwo im Zentrum für Sinngegenprüfung leuchtet eine rote Warnlampe auf, ein runder Tisch der Semantik kommt zu keinem Ergebnis, beschließt aber sofort Maßnahme, die Stirn kraus zu ziehen und einen fragenden Blick aufzusetzen. All das dauert eine halbe Ewigkeit, etwa 0,7 Sekunden. Und dann atmet das Universum wieder. Die junge Mutter war 0,1 Sekunde schneller, auch ihre Stirn ist kraus, auch ihr Blick ist fragend, aber ihr Sprachzentrum ist ein Wort weiter. Sie sagt, was? Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst, wiederholt der langweilige Mann und fügt hinzu, etwa alle 2 Monate. Das Universum hat Schluck auf. Schwerer Ausnahme, fehlender Sprachverarbeitung, keine Rückmeldung. Wollen Sie die Anwendung schließen? Ich gucke meine Sitznachbarin an, meine Sitznachbarin guckt mich an, ich schaue ins Gesicht der Freiburger, die schaut gerade ratlos zu mir. Uns allen steht ins Gesicht geschrieben, Wernicke Areal out of order. Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er nicht gesagt, ui, der Müller in meinem Tisch ist ja ganz schön voll, ja, die Bahn mal wieder. Nein, hat er nicht. Aber wollen wir nicht einfach so tun, als ob? Inzwischen hat er in meinem Gehirn gut ausgeprägte Nonsenslappen ein Grinsen in mein Gesicht geschickt. Ich versuche es hinter meinem Buch zu verstecken, das gelingt nur bedingt und sieht bescheuert aus. Mir fällt aber auf, dass ich den langweiligen Mann gar nicht mehr so langweilig finde. Mein spontaner Gedanke ist Tourette-Syndrom. Aber ist das nicht eine unkontrollierte Zwangshandlung? Interessantes Buch lesen da gerade ficken, ficken, Möselecken. Ich lese auch gerne Paul Auster. Was? Oh, Verzeihung, ich spreche manchmal etwas undeutlich. Ich sagte ficken, ficken, Möse, lecken. Kennen Sie Nacht des Orakels? Nee, Tourette scheidet aus. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Was sagt man auf so einen Satz? Variante 0, der Normalfall. Variante 1, Umlenkung. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Ach, das ist ja interessant. Ich gehe gelegentlich in den Zoo, auch etwa alle 2 Monate. Variante 2, Konfrontation. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Ja, vielleicht sollten Sie es öfter tun, dann stünde Ihnen der Saft nicht schon hoch bis ins Hirn, wo anscheinend so einiges verklebt. Das wäre arschcool. Wie so oft fällt mir der Satz etwa 10 Minuten zu spät ein. Variante 3. Konversation. Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst etwa alle 2 Monate. Ach, das ist ja ein Ding. Wie machen Sie es denn am liebsten? Haben Sie da bestimmte Techniken? Benutzen Sie Hilfsmittel? Woran denken Sie? Mit etwas Glück entwickelte sich ein angenehmes und sachbezogenes Gespräch über Masturbation, aus dem beide Seiten vielleicht noch etwas lernen können. Der Zug fährt in Braunschweig ein. Der langweilige Mann packt wortlos seine Sachen, steht auf und verlässt den Wagen. Aber wieso? Wollte er nicht nach Berlin? Die Wahrnehmungsverarbeitung in meinem Hirn bohrte sich seit einer Stunde immer wieder neu. Wieso hat sich der langweilige Mann aus Mainz eigentlich erst in Fulda zu unseren Tisch gesetzt? Er muss doch schon seit Frankfurt im Zug sein. Sollte es gar so sein, dass er den ganzen Tag schon durch den Zug meandert, immer so lange an einem Platz bleibt, bis er sich bis auf die Knochen blamiert und weiterzieht? Sitzen die irgendwo anders im Zug auch noch Reisende mit verdatterten Wernicke-Arealen? Sollte ich morgen Nachmittag mal die Nachrichtenagenturen in Berlin abtelefonieren und nach besonderen Vorkommnissen bei Bewerbungsgesprächen fragen? Auf viele Fragen dieser Art wird es keine Antwort geben. In einem Punkt muss ich mich allerdings korrigieren. Der langweilige Mann passt eigentlich doch sehr gut nach Berlin. Vielen Dank. Und jetzt nochmal Michael Gürl.
Ja, ich begrüße auch alle zugeschalteten neuen Zuschauer. Es geht, wie gesagt, um meine Romantrilogie Jungsmusik, die jetzt den Abschluss mit Straßenköder gefunden hat. Und ich habe halt auch eine Kolumne, die Jungsmusik heißt. Und irgendwann habe ich mal genauer über den Titel nachgedacht. Und deswegen heißt der Text Mädelsmusik. Ich gehöre nicht unbedingt zu der Sorte Mann, die dauernd den Hashtag Aufschrei in die Welt rauströten und twittern, aber ich denke doch, dass ich ein recht aufgeklärtes Burschi bin, was die Blumen und Bienen und die Gleichheit der Geschlechter angeht. Denn auch wenn ich mir gerne mal in Extremo reinpfeife, bin ich dennoch froh, nicht im Mittelalter leben zu müssen und durchaus der Meinung und Willens, mein Teil dazu beizutragen, dass Männer und Frauen, soweit es geht, gleich behandelt werden. Da ist es langsam an der Zeit, den Titel dieser kleinen, hartrockenden Kolumne mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Jungsmusik war definitiv ironisch gemeint. Es ist nun mal leider so, dass ein Großteil der Metal-Gemeinde zwar eine Morgenlatte, aber kein Holz vor der Hütte hat, um es mal forstwirtschaftlich auszudrücken. Wobei sich das Verhältnis schon deutlich gebessert hat. Als ich in jungen Jahren meine ersten Metal-Partys und Konzerte besucht habe, war es kaum möglich, den juvenilen Druck der Teenager-Brünftigkeit auszuleben. Denn wenn zum Helikopter-Banging und Pommes-Gabel-Raising gebeten wurde, artete das oft genug in eine fast reinrassige Würstchenparty aus. Erblickte man tatsächlich mal ein weibliches Wesen, war sie meist auch fest in den Griffeln ihres Freundes verankert. Das Verhältnis Mann-Frau in der Metal-Szene war ähnlich katastrophal wie die Relation von Südfrüchten zu DDR-Bürgern. Jetzt gibt's gleich auf die Fresse. Mach mal, dann komme ich wenigstens in die Zeitung. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt, auch wenn die unholde Männlichkeit immer noch stark in der Überzahl ist. Es gibt sie, die Metal-Frauen, und das Schöne ist, dass sie zumeist starke Persönlichkeiten sind, die kein Problem haben, das Maul aufzumachen, wenn ihnen was nicht passt. Die feiern können, dass Tommy Lee nur so mit den Ohrläppchen schlackert und mit denen man Pferde stehlen und gemeinsam lecker zubereiten kann. Natürlich gibt's auch schüchterne Püppis, die der Meinung sind, tonnenweise Kajal und Panda-Bären-Rucksäcke wären total ironisch und hip und irgendwie Metal, aber dabei nur aussehen wie eine 12-Jährige, die in den Sommerferien immer in die Geschlossene geschickt wird, weil die Eltern sonst befürchten, sie könnte sich die Pulsadern aufknabbern. Diese Fraktion ist aber eh meist nur in der Metal-Szene, weil bei den Gothics seit Jahren eine Art schwarze Love-Parade ausgebrochen ist und sie langhaarige Männer so hübsch finden. Kann ich verstehen. Meist hören sie Nightwish oder Within Temptation oder Evanescence und wenn man ihnen mal was wie Amorphis oder Amon Amarth vorspielt, ist das viel zu hart. Naja, die kommen und die gehen meist auch schnell wieder. Wichtiger sind die wahren Fangirls oder besser gesagt Fanwomen. Auch wenn man sich selbst mal gern wie die Axt im Wald benehmen würde, auch wenn sie sich selbst gerne mal wie die Axt im Wald benehmen würde, ohne sie jedes Festival nur noch aus Kotzen, Saufen, Furzen und Flunkyball bestehen. Für manche mag sich das wie das Paradies anhören, aber etwas Kontenance schadet nicht. Und wer es anders haben will, kann ja aufs Oktoberfest gehen. Auch wenn es Unken gibt, die anderes behaupten, Wacken und Co. sind von der gehirnamputierten Asozialität sogenannter Volksfeste immer noch meilenweit entfernt. Zurück zum Thema. Es ist eine Tatsache, dass sobald Weibsvolk anwesend ist, benehmen sich die Männer eine Spur besser. Nach dem Kacken wird nicht mehr anschaulich die Größe und Konsistenz des Haufens beschrieben, sondern geflunkert, man hätte die Hände gewaschen. Wer pinkeln muss, stellt sich ins Gebüsch und strullert nicht laut johlend freihändig in den Campgrill. Um das Aroma der Bratwürstchen zu pimpen und dem Pelis-Helikopter zeigt man nur nach Entfernung des Eichelkäses. Sprich, der Metalhead benimmt sich wie ein Gentleman. Es ist einfach schön, dass man nicht mehr den Eindruck einer Begegnung der dritten Art hat, sobald mal ein weibliches Wesen in Boots und Jeanskutte aufkreuzt und auch die hormonelle Anspannung ist leichter abzubauen. War früher ein Account bei metalflirt.de unabdingbar, wollte man eine Singlefrau mit ordentlichem Musikgeschmack kennenlernen, kann man dies nur noch im First Life erleben. Die Metal-Szene dürfte eine der wenigen sein, in der es ebenso oft vorkommt, dass sie ihm beim Kotzen die Haare hält wie andersrum. Frauen sind was Wunderbares und ohne sie wäre die Szene einfach nur sehr laut und sehr betrunken. Auch auf den Bühnen macht sich inzwischen die Weiblichkeit breit. Natürlich gibt es die Treller-Elsen, die auf dem Weg zum Opernhaus in den falschen Bus gestiegen sind, aber es gibt auch genug Frauen, die ihren männlichen Kollegen mal zeigen, wo der Hammer hängt. Es gibt Bands wie Nervosa, Galhammer oder die Band mit dem schönsten Namen überhaupt, Kastrator. Die gibt's wirklich. Die einen Scheiß drauf geben, was für ein Frauenbild in den Betonköpfen der Ewiggestrigen herrscht und die einfach ihr Publikum die Scheiße aus dem Leib rocken wollen. Es gibt Frontfrauen wie Crippers, Britta Girls, Alyssa White Girls und ihre Vorgängerin Angela Gossow, die zarten und nicht ganz so zarten Gemüter den Angstschweiß ins Bier brüllen und die sich für einen gesunden Feminismus in der Metal-Szene stark machen. Man muss den Männern zugutehalten, dass die Szene in der Regel durchaus respektvoll mit ihren weiblichen Mitgliedern umzugehen weiß. Trotzdem gibt's leider immer wieder Vollpfosten, die der Meinung sind, Stage-Diverin, statt unter die Arme mal ungepflegt in den Schritt fassen zu müssen, dass man der Meinung ist, Donald Trump himself wäre anwesend. Dazu nur so viel, nicht das, was ihr ungefragt begrabbelt, ist eine Pussy, ihr selbst seid die Pussys. Ebenso kann man sich bei Konzerten von Arch Enemy und Co. Sprüche der Marke, boah, die brüllt ja wie ein Kerl sparen. Sie brüllt nicht wie ein Kerl, sie brüllt, wie es zur Mucke passt. Sie brüllt angepisst und kraftvoll, nicht mehr und nicht weniger. Das ist eine kleine, aber einfache Übung für alle Macho-Männer in der Szene. Wenn Frauen auf der Bühne stehen, dann seht sich als Musikerin, nicht als hübschen Ersatz, weil gerade keine Kerle zur Verfügung stehen. Weder ihr noch die Musikerinnen haben sowas nötig. Wer weiß, wie viele weibliche Talente uns schon entgangen sind, weil die keinen Bock auf so einen Schwachsinn hatten. Heavy Metal ist keine Jungsmusik. Heavy Metal ist keine Mädelsmusik. Heavy Metal ist keine Transmusik. Heavy Metal ist Musik für Menschen mit gutem Musikgeschmack. Nicht mehr und nicht weniger. Dankeschön. Und jetzt tupft nochmal und restet aus für Volker Sohrmann.
Ja. Wer mehr von Michael Göhre hören will und lesen will, der kann das tun. Also lesen vor allem in dem dritten Band seiner Romantrilogie oder einfach vorne anfangen beim ersten Band. Wir haben am Stand G107 alle Bände da und es gibt sogar einen gemeinsamen Preis für alle drei Bände zusammen, nämlich 3666. Wie Sie es gehört. Übrigens wie auch die ISBN dieses Buches auf 666 endet. Und das ist wirklich, es hat mir beim Lektorat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen von Torben, dem Heavy-Metal-Fan, dem plötzlich die Frau wegläuft, dem der Club abbrennt und ist die Oma noch tot. Und was macht man in so einer Situation? Man geht auf Tour mit einer Heavy-Metal-Band quer durch Europa und das macht wirklich Spaß zu lesen. So, Spaß zu lesen macht hoffentlich auch der folgende Text. Ich muss jetzt irgendwie den Dreh wieder zu meinem eigenen Buch kriegen. Aber auch dieses Buch macht Spaß zu lesen. Es geht nämlich um das schönste Gefühl der Menschheit. Also zumindest, wenn man nicht selber gerade davon betreffen ist. Nämlich um das Schämen. Und folgender Text ist nämlich ein Text übers Beschämtwerden, mehr oder weniger. Ich muss dazu sagen, ich bin alleinstehend. Also es hing... Nein, darum geht es gar nicht, um dass ich mir hier eine Runde Mitleid abholen will, sondern es geht eher darum, dass, wenn man Single ist, es immer Menschen gibt, die einem Ratschläge geben. Gestern Abend saßen wir nach unserer Veranstaltung Gipfeltreffen der G3 und der Carsten Strack, der Verleger vom Lektora Verlag, meinte dann auch so, sag mal Volker, warst du nicht letztes Mal bei der Buchmesse noch in Beziehung? Ich sage, nein. Ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich widme diesen Text jetzt Carsten. Ich habe nämlich alle guten Ratschläge, die ich jemals gehört habe, in diesem Text komprimiert und widme ihn allen Menschen, die in ähnlicher Verfassung sind. Der Text trägt den Titel. Den Titel dieses Textes verrate ich zuletzt. Oder Monolog an einen Alleinstehenden. Also ich verstehe echt nicht, dass du Single bist. Ich meine, du bist doch gebildet, selbstständig, belesen und gut aussehen. Ja, finde ich echt, dass du gut aussehen bist. Wirklich, du siehst gut aus für dein Alter. Ich meine, da sehen andere ganz anders aus in deinem Alter. Und Alter, was ist Alter? Ist doch kein Alter. Aber gut, jung bist du eben auch nicht mehr. Nee, also da war doch so schon eine 4 vorne, nicht? Siehst du, ich finde, dafür hast du dich super gehalten. Echt super gehalten. Du bist doch attraktiv. Ja, attraktiv. Ich meine, mit dir kann man sich sehen lassen. Du bist vorzeigbar. Okay, deine Fingernägel, aber sonst, nee, ich finde, du siehst passabel aus. Um nicht zu sagen, gut. Also jetzt nicht gut im Sinne von schön. Weil ich meine, dass du kein Model bist, weißt du ja selbst. Aber gut im Sinne von gut eben. Voll okay. Sympathisch. Du siehst nett aus. Nee, so habe ich es gar nicht gemeint, sondern nett im besten Sinne von nett. Ja, man muss dich einfach mögen, wenn man dich sieht. Verstehe ich überhaupt nicht, warum viele das gar nicht so sehen und dich nicht abkönnen. Nee, ich finde, ja, und gibt so Leute und gar nicht so knapp. Aber ich finde, man muss dich einfach mögen. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso dich niemand will. Ich meine, da kann doch jeder froh sein, jemanden wie dich abzubekommen. Die wissen doch selbst alle, dass nicht jeder den wunderschönen Traumtypen abkriegen kann. Irgendwann muss man eben den Realitäten, und du bist eben so eine Realität. Ja, nee, nein, das war ein Kompliment. Echt jetzt, du bist echt eine gute Partie. Ich meine, was ich sagen will, du siehst aus. Und das tun ja längst nicht alle. Und dazu bist du auch groß, schlank, wirkst sportlich, also halbwegs. Machst du eigentlich Sport? Ach, Badminton, na gut, ist auch Sport irgendwie. Egal, nee, dann bist du doch belesen, hast Humor, bist intelligent, quasi verdienst eigenes Geld. Das sind doch auch alles Qualitäten irgendwie. Ich meine, du bist echt ein Traummann. Wirklich, musst du dir immer wieder sagen, du bist ein Traummann. Ja. Also für mich jetzt nicht. Ich stehe mal so auf andere Typen. Aber nee, wer auf Typen wie dich steht, für du musst doch echt ein Traummann sein. Da bin ich mir ganz sicher. Wer Männer wie dich geil findet, der findet auch dich geil. Echt, und da verstehe ich gar nicht, wieso das niemand tut. Weil ich finde, eigentlich findet doch jeder Topf irgendwann Deckel. Und ich meine, es gibt so viele Verzweifelte. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich meine, jeder sollte glücklich sein, jemand wie dich. Ja, ich finde, du bist ein ansehnlicher Topf. Ja, fast ohne Beulen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis du mal wieder... Echt, sag, wie lange bist du noch mal solo? Wann war deine letzte... Ach du Scheiße, echt schon so lang. Mann, das macht ja alles noch unverständlicher. Ja, kann ich verstehen, mir tut's auch leid. Gab's da schon den Euro? Nee, ich meine, es gibt nun wirklich genügend Menschen, dass von all denen niemand, nee, kann ich nicht verstehen. Ja, siehst du, guck mal, sind wir schon zu zweit, die das nicht verstehen. Und ich wette, es gibt noch viel mehr, die das auch nicht verstehen. Und siehst doch mal so, du bist frei, ungebunden, hast keinen Beziehungsstress. Ja, ist so, Beziehungen können auch Stress sein, echt? Weißt du vielleicht nicht mehr so lange, wie das bei dir her ist? Ja, da idealisiert man ja schon mal so Beziehungen. Ich würde das gar nicht so hochhängende Beziehung zu haben an deiner Stelle. Ich meine, das ist nicht alles. Klar ist eine Beziehung was Schönes. Man ist halt ein bisschen seltener einsam. Das ist schon nicht schlecht. Also eigentlich ist man deutlich seltener einsam. Ich zum Beispiel fühle mich ja fast nie einsam. Es ist schon schön, so abends nicht allein einschlafen zu müssen. Nee, möchte ich nicht missen. Und Sex, ja, Sex, klar, ist nicht alles. Aber macht zu zweit auch irgendwie mehr Spaß als allein. Meistens. Klar, Beziehung, da kann man sich schon dran gewöhnen. Fand ich früher auch immer scheiße, wenn ich mal Single war. War ich ja zum Glück nie lang. Also ich könnte das auch nicht ertragen. Ich bin nicht so der Single-Typ. Dazu muss man schon geboren sein. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht deine Bestimmung ist, Single zu sein? Vielleicht bist du einfach nicht für die Liebe gemacht. Nee, ich finde es schon schön, nicht allein zu sein. Oder wenn man sich mal nicht so fühlt, dass da niemand da ist, der mal zuhört und so, der einen versteht, so ganz tief drin. Auch nee, das hat schon was. Oder dass man mal in den Arm genommen wird, wenn es einem dreckig geht. Das hat schon was. Da kann man sich dran gewöhnen. Ey, wieso weinst du denn jetzt? Ich wollte gar nicht das hohe Lied der Beziehung. Ach, stimmt, nee, echt nicht, ganz ehrlich. Einsamkeit hat auch schon so ihre Vorteile. Eine Beziehung aber auch. Also ich würde nicht mit dir tauschen wollen, aber manchmal beneide ich dich sogar, wirklich. Ja, so ein bisschen Einsamkeit, Melancholie und so, hey, das ist doch auch mal ganz schön. Also ich mag das. Und ich muss dann immer mit meinem Schatz ins Kino gehen und todtraurige Filme angucken. Und du hast das ganz von allein. Ich meine, das ist doch auch was. Und Hand aufs Herz. Also ganz ehrlich, du als Kreativer, also ich meine, ihr Künstler. Da braucht man doch das auch ein bisschen, so Lonely Wolf-mäßig. Da gehört Einsamkeit doch ein bisschen zur Jobbeschreibung, nicht wahr? Die liefert doch auch Inspiration, nicht wahr? Wo willst du jetzt plötzlich hin? Ich dachte, wir trinken noch ein Bier zusammen. Ach, schreiben. Ja, habe ich doch gesagt, hat auch seine Vorteile, Single zu sein. Siehst du, wenn wir jetzt als Pärchen sitzen würden, dann könntest du dich nicht so leicht vom Acker machen. Wie, Moment, sag mal, geht's noch? Was willst du mir denn jetzt damit sagen? Entweder ich schreibe jetzt sofort einen Text oder ich bringe jemanden um. Ja, und so lautet doch der Titel des Textes. Vielen Dank. Das war's von uns. Ihr findet uns am Stand G107 vorne Lektora Satyr unsichtbar an dem Dreifachstand. Wir haben auch ein wunderschönes Programm für alle drei Verlage mit allen drei Programmen und Neuerscheinungen gemacht. Die Bücher gibt es dort, wir werden dort auch sein zum Signieren. Es gibt dieses Buch auch hinter dieser roten Wand, da haben sie dann die Bücher von Michael Göhre vergessen, die dann also direkt bei uns am Stand besorgen und da sind wir jetzt auch. Vielen Dank, gebt nochmal alles, gebt nochmal einen ordentlichen Applaus hier für Michael Göhre! Mein Name ist Volker Suhrmann, vielen Dank. Hier geht es jetzt weiter mit Poetry Slam. Bleibt einfach da, es wird auf jeden Fall spaßig. Viel Spaß.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.